Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Morgen, Thomas. Hallöchen.
Hallöchen, genau.
Da sind wir mal wieder. Samstag, 10 Uhr.
Genau, wieder ein Samstag.
Wieder ein Samstag und wieder 10 Uhr.
Ja,
langsam hat das Tradition.
Ja, vor allem bei den. Ja, solange das Wetter auf jeden Fall so ist, definitiv, weil im Garten kann ich da bei den Temperaturen eh nicht viel machen. Vor allem hat ja, wir können es nur wiederholen, der Rasen das Wachstum ja eh eingestellt.
Ja.
Also ich habe ja seit mehreren Wochen nicht mehr gemäht. Jetzt siehst du langsam, dass das Unkraut doch noch so ein bisschen besser das wegsteckt als der Rasen. Aber ansonsten ist da tote Hose.
Das Unkraut ist resistent, also wesentlich resistenter als der Rasen.
Ja, aber trotzdem schon wesentlich langsamer auch. Du merkst, dass es einfach viel zu trocken und zu heiß ist.
Ja, der Rasen ist mehr oder weniger. Ich habe, glaube ich, 3 Wochen nicht gemäht, also die komplette Fläche nicht gemäht. Ich habe an 2, 3 Stellen gemäht, wo er gewachsen ist, wo er wesentlich stärker gewachsen ist, dass da wieder so ein bisschen halbwegs so ein bisschen Ordnung reingekommen ist. Aber die große Fläche an sich, die kannst du nicht mähen. Die ist verbrannt, die ist durch, die ist ja auch gar nicht gewachsen letztendlich.
Ja,
die steht. Und die muss sich erstmal wieder erholen. Nächste Woche soll es bei uns ja ein wenig regnen. Aber ja,
morgen haben sie bei uns auch ein bisschen Regen gemeldet, aber das wird so wenig sein wahrscheinlich.
Ja.
Das bringt nicht viel.
Ne? Das wird sehr wenig sein, ja. Das brauche ich auch.
Das Einzige ist vielleicht, wenn es wirklich konzentriert mal ein bisschen runterkommen sollte, ist, dass sich hier unsere Regentonnen ein bisschen füllen.
Ja.
Das wäre eigentlich auch ganz nice.
Ja.
Aber ansonsten.
Ja, das ist kein schöner Sommer gewesen bis jetzt.
Das verdampft also, ja im Prinzip, wenn es am Boden ankommt.
Und wer hätte gedacht, dass wir so dringend Regen erwarten oder dass wir dankbar sind, wenn es regnet. Das hatten wir jetzt auch lange nicht, die Situation, dass wir uns über Regen freuen.
Mir wäre es sogar egal, wenn es tagsüber am Wochenende ist, weil es wird langsam mal Zeit.
Naja.
Weil ansonsten sage ich ja auch immer, also nachts oder so stört es ja keinen, aber.
Ja. Nein, das ist ein wirklich dramatischer Sommer, ne? Das muss man sagen. Es geht ja jetzt nicht um die Temperatur, es geht darum, dass wir wirklich Dürre haben und dass das
Endlich haben wir mal Sommer. Hörst du
ja
hier von?
Naja. Das ist erst der Anfang. Das wird noch dramatischer werden.
Kann auch mal wieder kühler werden, aber gerade die Spitzen und die Temperaturen, auch über gerade so einen längeren Zeitraum mal konstant über 30 oder fast 40 Grad ist schon.
Ja. So ist es. Gut, haben wir genug über das Wetter geredet, genug über das Wetter gejammert. Und bevor wir in den Hauptthemenlauf einsteigen, wollte ich nochmal ein anderes Thema einwerfen, was nicht in den Shownotes steht, wo ich auch gerade lange überlegt habe, ob ich darüber berichten werde. Aber ich habe mir überlegt, kurz darüber zu sprechen und die Firma jetzt nicht namentlich zu nennen.
Okay.
Wir haben letzte Woche kurz das Thema NES-Systeme gestriffen. Und da habe ich mir ein NES-System anschauen müssen, was sich ein Kunde zugelegt hat. Er wollte unbedingt dieses NES-System haben und ich habe ihm gesagt, ja, habe ich eigentlich nicht bei mir im Sortiment und kauf es doch online. Ich kann es dir ja dann einrichten und kann dann die Dienstleistung übernehmen, weil an den Preis bin ich auch so nicht rangekommen oder ich wollte auch nicht rankommen. Wegen 1,25% Marge habe ich gesagt, okay, da mache ich mich jetzt nicht für lang. Klingt jetzt ein bisschen arrogant, aber du hast ja dann auch Garantieverpflichtungen etc. Und das ist dann nur Geldwechselei.
Die Gewährleistung geht dann mit dir nach Hause.
So ist es. Es ist dann halt nur Geldwechselei. Ne? Es ist einmal was dran, ich muss es einschicken zum Hersteller, habe ich schon ein Minusgeschäft gemacht. Er hat das Ding gekauft. Es ist kein QNIP, es ist kein Synology und es ist auch kein Ugreen. Es ist eine andere Marke. Also es ist keines von den größeren bekannten Marken. Schon kurios, dass ich mittlerweile Ugreen auch schon zu den bekannten Marken zähle. Aber so weit haben die es geschafft, dass man sie schon zu den größeren Marken zählt. Anyway, es ist eine andere Marke, die auch in den letzten Jahren recht bekannt gewesen ist. Und die haben jetzt versucht, nochmal durchzustarten oder sind gerade dabei, durchzustarten, mit einem NES-System, was über KI einrichtbar ist. Ne? Also nicht, dass es KI lokal unterstützt auf dem Gerät, das unterstützen ja auch die marktbegleitenden Geräte, sondern man kann über den Einrichtungsprozess in natürlicher Sprache, wenn man eine KI angebunden hat, eine KI der Wahl oder eine KI, die das System unterstützt, das Ganze einrichten. Also man schreibt dann irgendein Prompt, mache das und das, ich will das und das machen, ich will den und den Benutzer anlegen, ich will das Verzeichnis anlegen, ich will...
Was kann da schon schief gehen?
So ist es. Und da ist die ganz große Gefahr, oder ich sehe gerade bei dem Gerät die ganz große Gefahr darin, dass Leute, die gar keine Ahnung davon haben, wie man grundsätzlich was einrichtet oder wie das richtig auszusehen hat, diese Konfigurationen, Stichwort Portöffnung, Portfreigaben, Portweiterleitungen etc., die wissen ja gar nicht, was das System letztendlich, was richtig oder was falsch ist oder was die KI dort gemacht hat. Und mein Kunde war dann auch schon so ein bisschen vorauseilend und hat dann mal ein paar Einrichtungen vorgenommen und hat dann auch seine KI angebunden, hat ChatGPT angebunden, hat da alles so angebunden, wo er mitarbeitet. Das hat auch alles ganz gut funktioniert, also anbindungstechnisch. Und dann hat er dann geschrieben, ja, ich möchte das und das, ich möchte einen Fernzugriff haben, ich möchte das und das haben und möchte die und die Nutzer haben und die Freigabe für den Nutzer haben. Das hat er dann auch alles gemacht. Ich komme dann dahin und schaue mir das mal an. Ja, also ich sag mal, 80% von dem hätte ich so nicht konfiguriert. Da waren Ports freigegeben, die muss man normalerweise nicht freigeben. Die waren erstmal vorsorglich alle freigegeben, die relevant sind, oder eine ganze Reihe freigegeben. Nach dem Motto, naja, wenn der jetzt offen ist, schadet ja eigentlich auch nichts so ungefähr. Wir geben das jetzt mal alles frei. Da wurden Benutzer eingerichtet, die gar nicht angelegt werden sollten, mit Admin, mit Root-Rechten. Also es war eine wilde Konfiguration. Und ich sehe die große Gefahr darin, dass da Leute ihre NAS-Systeme einrichten, also jetzt in dem speziellen Fall, die gar nicht überprüfen können, ist das jetzt sicher, ist das jetzt korrekt eingerichtet. Und das ist jetzt nach meiner Meinung die Gefahr. Wenn ein Administrator, ein Netzwerkadministrator das ausprobiert und danach das überprüft, ob das alles korrekt ist, das ist vollkommen okay. Aber wenn man die KI verwendet und von der Materie, wofür man sie verwendet, gar keine Ahnung hat, dann ist das ein großes Problem. Und das hat mich beängstigt, das zu sehen.
Da kommen mehrere Probleme oder Herausforderungen zusammen. Weil einmal, dass jemand, der sich nicht besonders gut mit der Materie auskennt, das einrichtet. Und B, vielleicht nicht weiß, wie man aufgrund des fehlenden Wissens auch, was du da überhaupt machen kannst, willst, ja, und wie man es machen soll, auch nicht weiß, wie er den Prompt halt machen soll. Das ist ja auch nochmal die Herausforderung, dass du weißt, was du den Prompt halt übergibst, damit halt das auch so eingerichtet wirst, wie du es haben willst. Und da kann so viel KI hinten dran stecken, wie will. Wenn du den Prompt halt relativ offen gestaltest, ja, weißt du ja auch nicht, was dann letztendlich hinten rauskommt. Und das ist ja eh so ein Thema, was seit Anfang ja mit den ganzen Angeboten ja auch ist, ja, wo ja viele dann sagen, hier mit dem Prompt und da, ja, und dann gab es ja auch mal hier so gerade in der einen oder anderen Blase dann auch hier dieses Prompt Engineering und Tipps und Tricks und so sieht's aus. Teilweise ja immer noch ein Thema. War ja auch mal eine Zeit lang hier so ein Trainee-Programm, ja, wie erstellt man richtige Prompts, ja, was ja auch heute teilweise noch Sinn macht, ist immer die Frage, mit was du arbeitest, ja, in welchem Umfeld, wie willst du es nutzen. Und wie gesagt, da sehe ich halt mehrere Probleme oder, wie gesagt, Herausforderungen, ja, die da einfach da sind, weil einmal wäre es hilfreich zu wissen, was da überhaupt drin steckt, ja, welche Möglichkeiten du hast. Und vor allem das Wissen halt einmal, was du halt einmal für dich selbst, was du umsetzen willst, was du brauchst, wie es sein soll und dann das halt auch nochmal in diesen Prompt halt zu bringen. Weil Natural Language, ja, so schön das auch ist, trotzdem sollte man dem Gegenüber ja, egal ob jetzt, wie gesagt, eine AI oder halt jemand Reales, ja, sollte man dem halt auch das sagen können, was man haben will. Und hoffentlich ist man dann in der Situation, dass das Gegenüber dann auch die richtigen Fragen stellt. Das, weil bei dir, oder wie gesagt, jemand, der es beruflich macht, der weiß dann schon, okay, der hat mir jetzt das gesagt, aber wahrscheinlich meint er das und dann kannst du die Frage stellen. Und dann kannst du das entsprechend halt einrichten. Aber wenn du da nur was rauswirfst und dann noch nicht mal das Endergebnis, was rauskommt, überprüfen kannst.
Das ist ja das Problem.
Das ist halt echt schwierig.
Also ich sag ja, wenn man als Profi die KI verwendet, um seine Arbeit zu erledigen und sie dann als Assistenz benutzt, dann hat man ja auch die Möglichkeit, das zu überprüfen, weil man ja Ahnung von der Materie hat. Genau. Aber wenn ein Unwissender die KI benutzt, um ans Ziel zu kommen, kann gar nicht überprüfen, ob das so korrekt ist. Gerade bei so sensiblen Dingen wie Portfreigaben oder sicherheitsrelevante Einstellungen, VPN-Konfigurationen und so weiter und so fort. Ja, das ist dann schon sehr delikat, ne?
Ja, nee, noch nicht mal unbedingt, das ist nur die Parts, aber du hast wohl die Benutzer erwähnt. Wenn, das ist ja schön, dass du Benutzer anlegst, aber wenn du denen zu viel Rechte gibst.
Ja.
Gerade wenn das vielleicht ein Benutzer ist, der über die Fernwartung oder von draußen dann auf dein zugreifen soll und dann auf einmal Schreib- oder Löschrechte hat, die bei ihm gar nichts zu suchen haben. Da muss man ja nichts Böswilliges unterstellen.
Nein.
Je nachdem, ja, wie tief der sich auskennt, weiß er ja auch nicht unbedingt, was er macht. Und nachher hat der bei dir irgendwas gelöscht, ja. Das muss ja auch nicht sein. Ja, oder er kommt an Daten ran, auf die er eigentlich keinen Zugriff haben soll. Das ist halt auch immer schwierig, ja.
Ja, ja. Und das hat mir gezeigt, dass das eine echte Gefahr sein kann, dass man sich mit solchen Diensten oder mit solchen Einrichtungsmöglichkeiten wirklich potenzielle Sicherheitslücken ins Netzwerk reinholen kann.
Auch da wieder, ich finde das Angebot an sich nicht schlecht.
Ja.
Die Frage ist halt, wie ist es umgesetzt und vor allem, wer sitzt halt davor? Ja, nicht umsonst gibt es ja diesen Spruch mit der Fehler sitzt, ne, wie war das?
Ja, ja, der Nutzer ist der Fehler und der sitzt davor.
An der Tastatur, da gibt es ja diesen, genau. Und ja, es ist leider so, ja. Die Maschine kann nur so schlau sein wie der Anwender. Ja.
Ja. Ja, also da muss noch einiges passieren, da muss die Firma noch ein bisschen nacharbeiten. Das habe ich denen auch in einer kurzen, knackigen E-Mail geschrieben. Und
da haben sie sich für das Feedback wahrscheinlich auch bedankt, ne?
Es kam eine automatisierte Antwort zurück, aber bisher gab es da noch keine Rückmeldung, keinen Rückkanal, muss ich ehrlicherweise dazu sagen. Dann wird's wahrscheinlich,
ja, das war jetzt von mir auch nicht so ernst gemeint. Ja.
Naja, aber wenn ich jetzt QNIP oder Synology oder so schreibe, dann kommt da schon eine Rückmeldung. Ne? Egal, ob ich das jetzt als Podcast mache oder als Privatperson etc. Da bin ich dann schon gewohnt, dass dann auch relativ zeitnah eine Rückmeldung kommt. Also die pflegen doch einen relativ guten Kontakt und haben eine vernünftige Kommunikationskultur. Ja, gut, das nur dazu. Also ich würde davon abraten, irgendwelche Konfigurationen über eine KI vornehmen zu lassen, sofern man sich damit nicht auskennt.
Ja, aber das, ja okay, nicht, das ist nochmal das andere, aber gerade KI, wo du gesagt hast, jetzt hier in Bezug auf Einzug gehalten, jetzt in ein NAS-System, du kommst ja hier im Prinzip, oder momentan wird es ja überall irgendwo reingesteckt. Und wenn du mal siehst, wie mittlerweile die Technik oder die Anwendung ja auch gerade im Auto Einzug hält, wo man dann auch wieder Argumente hört, was brauche ich noch Bedienknöpfe, wenn ich das alles über die Sprachsteuerung oder über mein, wobei es heißt ja nicht mehr Sprachsteuerung, sondern das ist ja der KI-Assistent, ja, dass ich da ja nur sagen muss, öffne mir das Fenster, das Fahrerfenster oder öffne mir das, oder Schiebedach öffne. Nein, ich will da einen Knopf haben. Egal, wie gut er mich versteht, ja, oder ich auch kein Training brauche, sondern hier, keine Ahnung, 30 verschiedene Wörter verwenden kann für ein Schiebedach. Und das funktioniert, ist ja nice, kann man auch mal machen. Ja, es ist ja auch mal witzig. Ja, das Problem ist dann, wenn vielleicht die Kids von der Rückbank dann anfangen, hier ständig das Ding aufzumachen. Aber nee, ich will da einen Knopf haben, ich will da eine Kindersicherung haben, die aktiviert wird im Endegelände. Ja, ich brauche da nicht einen KI-Chatbot, ja, mit dem ich die ganzen Funktionen da machen kann. Gerade solche Funktionen. Nee. Aber wie gesagt, das ist ja so ein Trend, ja. Wir hatten den Trend, dass generell die Bedienung auf den Touchscreen wandert.
Ja.
Wobei wir ja Gott sei Dank auch wieder den Weg zurück teilweise sehen. Und wie gesagt, denn jetzt haben wir, okay, seit dem Sprachassistent haben wir ja schon jahrelang oder mittlerweile jahrelang im Auto. Wie gesagt, jetzt sind wir beim KI-Chatbot oder KI-Assistenten angekommen, was auch wieder so ein Argument ist, ja, für weniger Knöpfe im Auto. Und sorry, aber und da bin ich auch nicht zu alt, weil es gibt ja auch Junge, ja, oder Jüngere, ja, sei es jetzt selbst Kunden oder Autofahrer oder auch selbst dann halt im Autohaus ein Verkäufer oder so, auch die junge Generation, ist da nicht unbedingt ein Riesenfreund, ja, von dieser Touch- und KI-Geschichte, die da halt Einzug gehalten hat. Gott sei Dank ist der Trend wieder ein bisschen rückwärts. Aber
ja,
ich fand es, wie gesagt, nur zuletzt mit der Argumentation, ja, wir haben ja den KI-Chatbot im Auto und dann brauchen wir das alles gar nicht mehr, da können sie ja einfach über Sprache. Und ich so, ja, nice, wenn ich vielleicht auch eingeschränkt wäre in der Bedienung, ja, und das Auto mir dann, wie gesagt, im Zuge der Accessibility diese Funktion anbietet, gar kein Thema. Zusätzlich ist das ja auch gar kein Problem. Du kannst ja zum Knopf für die Klimaanlage, kannst du mir ja die Möglichkeit über die Sprachsteuerung.
So ist es, so ist es.
Aber doch nicht nur.
Dass dieses barrierefreie Bedienen von,
genau,
von
barrierefrei, Dingen,
genau, oder Accessibility oder wie man das auch nennen mag, das hatte ich letztens auch als ein Argument, wo ich nur gesagt habe, Leute, das kann doch nicht die Möglichkeit sein. Oder das kann doch nicht das Statement sein. Es ist, habe ich schon mal darüber berichtet, aber das ist mir jetzt gerade so eine Story, die mir wieder in den Kopf kommt, die auch an der Messe oder am Tag der offenen Tür bei einem Rasenmäherhersteller stattgefunden hat. Da haben sie einen Rasenmäher vorgestellt und haben dann wieder so ein Feature hervorgehoben, wo ich gefragt habe, muss das jetzt sein? Und ein Feature, was sie auch schon vor ein paar Jahren etabliert haben, aber das jetzt noch verstärkt beworben haben, nämlich automatisch oder besser gesagt elektronisch verstellbares MEDEC, also die Höhenverstellung. Wie hoch möchte ich mähen? Und das haben sie jetzt als Standard in alle Rasenmäher der Marke eingeführt. Und ich war dann mit, mein Händler war auch dabei, weil es ja seine Hausmesse gewesen ist, logischerweise, aber es war auch ein Vertreter der Marke vor Ort. Und da frage ich, und dann sagt dann mein Händler schon zu dem, ach, das ist ja ein großes Schnickschnack, diese ganze Elektronik, dann sind die Sensoren verdreckt, da muss man den austauschen und das ist wahnsinnig reparaturbedürftig, es ist wahnsinnig anfällig. Und dann hat der gute Mann gesagt, ja, das ist aber ein barrierefreies Feature, wenn da ein gehbeeinträchtigter Mensch mit dem Rasenmäher unterwegs ist, der braucht dann nur noch vom Cockpit aus das Ding einzustellen. Mhm. Ja, ist ein Argument, aber dann sollte man das als Aufpreis oder als Option haben, weil ich in 90% der Fälle habe ich das Mähwerk immer auf der gleichen Höhe stehen, weil ich meistens immer im gleichen Schnittintervall mähe. Und wenn es nicht der Fall ist, kann ich auch aufstehen und kann den Knopf nehmen und kann es hoch und runter stellen und brauche diesen Schnickschnack nicht. Also wenn ich jetzt vom Normalanwender ausgehe und wenn da jemand ist, der beeinträchtigt ist, der kann es sicher optionieren. Aber das als Grundfunktion anzubauen, die permanent oder die sehr oft kaputt geht, muss nach meiner Meinung nicht sein. So sehe ich das.
Ja.
Aber und das ist ja nur im Kleinen gedacht. Also wenn ich mich mit Landwirten unterhalte.
Aber die manuelle Verstellung funktioniert aber noch.
Nee, geht ja nur elektronisch. Keine manuelle Verstellung.
Freunde, das ist ja auch wieder so ein Thema.
Naja.
Das ist ja auch wieder der Wegfall des Knopfes dann im Prinzip. Ne? Das, analog dann zum Auto. Ja. Das finde ich schon wieder schwierig, weil, wie gesagt, die Funktion zusätzlich, gerade im Thema, wie gesagt, Barrierefreiheit anzubieten, gar kein Thema. Aber dann exklusiv?
Nein.
Gerade diese Funktion, klar, es ist auch schön, man wird ja auch immer bequemer, du sitzt da, kannst du es drücken, ist alles schön. Nur wie du schon gesagt hast, ja, gerade wenn es halt relativ wartungsintensiv ist oder so und die Sache im Prinzip nur verschlimmbessert, ja.
Wartungsintensiv ist intensiv jetzt auch, klar, weil man die Sensorik reinigen muss, die Mechanik reinigen muss, aber auch sehr anfällig. Also es geht sehr schnell kaputt oder sehr oft kaputt.
Ja, da kann man ja noch hoffen, dass die nächste Generation das dann...
Naja, haben sie mittlerweile, glaube ich, schon 10 Jahre im Programm.
Oh, okay.
Ja, aber immer wieder bewerben sie das als tolles Feature und hast du nicht gesehen. Ja. Da kann man drüber diskutieren, ob das sinnvoll ist oder nicht. Gut, das nur so am Rande. Jetzt haben wir jetzt wieder ein paar Runs abgelassen.
Ja,
ich habe ja keine Marke genannt.
Nee, das ist... Mein Gott, müssen wir ja auch nicht. Nee, aber wie gesagt, wir kamen da ja von einem dann quasi zum anderen. Also passt doch.
Genau. Dann lass uns doch mal wieder in die aktuelle Gerüchteküche oder in die Berichte und Gerüchteküche einsteigen. Ming-Chi Kuo hat nochmal so ein bisschen was rausgehauen bezüglich der Hardware-Situation und der Knappheit derselbigen Hardware oder generell der RAM-Geschichte. Und in der letzten Folge haben wir, glaube ich, darüber berichtet, dass es Berichte gegeben hat, dass TSMC auf die DRAM-Geschichte wartet und dass die SoCs mehr oder weniger nur noch darauf warten, dass da die DRAMs reingeklöppelt werden. Und da hat Ming-Chi Kuo gesagt, naja, das glaubt er nicht. TSMC arbeitet eigentlich so nicht und er geht nicht davon aus, dass das der Fall ist, sondern dass das im Regelfall anders verarbeitet wird, das Ganze. Betont aber dennoch in seinem Bericht, dass es massive Probleme gibt in der Beschaffung und in der Produktion von SoCs. Und er geht auch davon aus, dass es Probleme gibt bei dem ganzen Output. Und er meint auch, dass für 2026 die vorgesehenen Hardware-Lieferungen reduziert werden. Und auch die kommende iPhone-Generation könnte davon betroffen sein und dass es da nur begrenzte Stückzahlen geben wird und dass es da nicht so eine große Menge geben wird wie bei den vorherigen Generationen. Ja, das denke ich auch, wenn man sich die Situation anschaut.
Ich denke mal, die spannende Frage wird sein, auf welche Stückzahlen kommt Apple generell im ersten Quartal nach Vorstellung.
Ja.
Wir werden das halt erst sehr versetzt halt sehen oder hören können von Apple, ja, anhand der Geschäftszahlen, wie dann wirklich der Verkauf war, weil, mein Gott, das ist halt ein Riesenbatzen, das iPhone am Geschäft bei Apple. Wir werden es natürlich auch sehen, ja, wie wird der Verkaufsstart halt sein, welche Geräte werden wirklich vorgestellt, wird es so, wie man vermutet, dass halt die Pros zuerst kommen, dass eventuell das Ultra am Start ist, dass die anderen erst, wie gesagt, dann Anfang nächsten Jahres oder im ersten Quartal oder so kommen. Ja, das muss man jetzt alles mal abwarten. Lieferzeiten, da hatten wir letzte Folge auch schon drüber gesprochen, wird schwierig, ja, gerade beim Ultra, weil das halt auch eine neue Kategorie ist für Apple. Da wird die Nachfrage wahrscheinlich entsprechend sein. Und wir wissen halt nicht, wie gerade bei der Verfügbarkeit von RAM Apple die Mengen auf die einzelnen SKUs halt umlegen wird. Deswegen finde ich, macht sogar, wie gesagt, die regulären iPhones erst später Sinn, ja, weil du erstmal das RAM halt in die Pro-Modelle steckst und dann halt anfängst, den Lagerbestand aufzubauen für halt die anderen Geräte, um da erstmal den Bedarf zu decken. Macht Sinn. Sollte das mit einer Entscheidung gewesen sein, beim Apple das so zu tun, wären sie sehr früh dran gewesen, weil die Gerüchte haben wir ja schon so lange, dass diese Generation geteilt auf den Markt kommt, ja. Könnte man auch wieder sagen, hat Tim Cook noch alles richtig gemacht damals. Aber wie gesagt, wir müssen erstmal abwarten, ob es wirklich so kommt, ja. Ich würde mal davon ausgehen. Aber es wird auf jeden Fall eine schwierige Situation generell für den Markt, weil einfach die RAM-Preise so durch sind und halt auch die Stückzahlen oder die Kapazitäten, die man einfach einkaufen kann, oder letztendlich ja dann auch zugeteilt bekommt im Prinzip,
ja,
halt so gering sind.
So ist
im Vergleich zu früher oder zu den Jahren davor.
Das ist richtig. Dann ziehen wir das eine Thema mal vor, weil das passt sehr gut dazu, was wir gerade besprochen haben, nämlich, ja, es geht dann nochmal um das iPhone Ultra und um den Marktstart. Und bisher ist man ja davon ausgegangen, das wird dann irgendwann im September vorgestellt und der Marktstart wird dann 2 Wochen später sein.
Zeitnah, genau.
Zeitnah sein, ganz regulär. Aber jetzt gibt es neue Gerüchte, dass wir vielleicht einen gestaffelten Marktstart sehen werden, dass es zuerst in den Staaten erscheinen wird und dann peu à peu in weitere Länder ausgerollt wird. Ja, klingt eigentlich logisch, wenn man sich die Marktsituation anschaut, die wir ja eben gerade auch besprochen haben. Ja, man schätzt, dass es innerhalb der erst von 2 bis 3 Monaten dann peu à peu dann in den anderen Märkten ausgerollt wird. Und je nach Wichtigkeit des Landes, könnte man vielleicht sagen, kommt dann das Land zuerst dran oder zuletzt dran, keine Ahnung. Aber das wird dann halt stückweise ausgerollt. Ja, liegt eigentlich auf der Hand. Und ich könnte mir auch ganz gut vorstellen, dass das so passieren wird. Da ja die Stückzahlen sowieso etwas reduziert sein sollen, und dass sie dann...
Also ich könnte es nachvollziehen, wenn sie sagen, wir konzentrieren uns erstmal auf die Märkte, wo auch AI komplett verfügbar ist. Wir wissen nicht, was zum Verkaufsstart eventuell auch für andere Funktionen noch kommen sollen. Von daher würde das definitiv Sinn machen, dass du sagst, okay, das sind die Märkte, da bringen wir das Gerät zuerst. mein Gott, Staaten als Heimatland würde es sowieso anbieten. Mhm. Und dann, ja, Apple sieht ja auch den Markt, beziehungsweise weiß, wie sich die Geräte oder Foldables generell weltweit irgendwo halt verkaufen. Mhm. Die sind da ganz nah dran am Markt, ja, warum wohl? Ja, plus dann auch Samsung, was sie da intensiv verfolgen. Also kann ich mir durchaus vorstellen, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da ein halbes Jahr oder so drauf warten. Dafür ist, glaube ich, generell der EU-Markt doch so groß, dass Apple den nicht zu lange ignorieren kann. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass, wenn es im September kommt, wir eventuell bis Weihnachten, Januar warten müssen, bis es hier ist.
Mhm. Ja, das 2 bis 3 Monate sein. Haben sie geschrieben, bis es dann komplett ausgerollt ist. Ja,
ja, das kann ich mir vorstellen.
Ja. Ja. Ja, ich denke dann auch, dass sie das Weihnachtsgeschäft auf jeden Fall noch komplett mitnehmen wollen, dass es dann dem gesamten Markt zur Verfügung steht, das Gerät. Aber wie gesagt, gestaffelt klingt eigentlich nicht unrealistisch. Ja, wir werden es sehen. Aber wo wir gerade beim iPhone Ultra sind, machen wir doch mal den iPhone Ultra Themenblock. Ich habe jetzt lange nochmal über den Namen nachgedacht. Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht ein Hirngespinst von mir ist, aber ich finde nach wie vor den Namen iPhone Ultra doch ein wenig falsch gewählt, wenn es dann wirklich so heißen sollte. Weil normalerweise ist es ja so, dass Ultra bei Apple immer bedeutet, das ist so das Flagship-Modell. Die Apple Watch Ultra ist zum Beispiel das Modell mit den besten Eigenschaften, hat alle Funktionen beinhaltet, kann alles und ist das Top-Modell. Deswegen auch Apple Watch Ultra. Das iPhone Ultra ist wahrscheinlich von der Technik her, von dem Klappen her, von dem Display sehr toll und ist in dem Segment okay. Aber wenn man sich die ganzen Gerüchte anschaut und wenn man sich auch die Marktbegleiter anschaut, ist es ja zum Beispiel im Kamerabereich wohl nicht das Topmodell. Das wäre ja dann eigentlich immer noch so von der Technik das iPhone Pro Max. Das ist dann wahrscheinlich immer noch technologisch gesehen das Maß der Dinge. Und deswegen ist es ja ein bisschen verwirrend, ein Topmodell Pro Max dann weiterhin zu benennen und das Fold Ultra zu benennen, was aber nicht in allen Bereichen top of the line ist oder ein High-End-Gerät ist. Wie gesagt, Stichwort Kamera, soll ja wahrscheinlich auch nur ein Touch-ID-Sensor bekommen und kein Face-ID-Sensor. Also es ist ja in ein paar Bereichen doch dann defizitär unterwegs. Selbst bei den Samsung Fold sieht man es ja, dass da die Kameratechnik nicht so gut ist wie bei den S26 Ultra-Geräten. Und so wird es dann ja wahrscheinlich auch bei den iPhone Fold oder iPhone Ultra Geräten sein. Deswegen finde ich, wenn sie das Ding wirklich Ultra nennen, den Namen nicht so gut gewählt. Vielleicht heißt es ja dann auch gar nicht iPhone Ultra, obwohl man ja gehört hat, bei Gurman in der Gerüchteküche heißt es ja, dass Apple selbst intern das Gerät schon auf dem Campus, die ganzen Mitarbeiter nennen es da wohl auch schon iPhone Ultra und der Name ist, glaube ich, auch relativ gesetzt. Aber aus diesen Gründen, dass es ein bisschen verwirrend ist, glaube ich nicht, dass der Name richtig gewählt ist und ich finde den Namen nicht richtig gewählt.
Ja, du hattest Samsung ja eben schon angesprochen. Die sehen das ja wie du.
Ja.
Und sind ja auch dazu übergegangen, dass neue Fold, was sie vorgestellt haben, ja quasi das Standard-Achter zu machen und das vorherige Achter dann Ultra zu nennen.
Ja.
Die haben zwar im Prinzip dann auch, oder sind dieser Argumentation gefolgt und haben gesagt, Ultra ist bei uns wirklich das Flaggschiff, wo alles drinsteckt, was geht. Das Kamerasystem, wie gesagt, die größeren Displays etc. Und das Standard wird halt jetzt dieses Bookstyle, Mini-Tablet-Format.
Passport-Format, was auch immer.
Genau, Passport-Format, genau. Mhm. Das wird halt das Standard-Fold. Ja, kann man so sehen. Ich denke mal, dass wenn es wirklich Ultra heißen sollte, und ich würde auch aktuell davon ausgehen, dass Apple den Formfaktor einfach als das Entscheidende ansieht und nicht jetzt das Kamerasystem.
Ja, das kann man so sehen. Aber wenn man sich anschaut, wie Apple sonst vorgegangen ist, wenn sie was Ultra genannt haben, weichen sie so ein wenig davon ab, ne? Finde ich.
Ja.
Aber gut. Was stört es mich? Oder mich stört es ja sowieso nicht. Es ist mir egal, wie sie es benennen, aber es ist dann ein bisschen, ich will es nicht sagen unübersichtlich, aber es könnte verwirrend sein. Hm?
Ja, es wäre halt schade, wenn du dann, wie gesagt, das Ultra hast und dann steckt da aber nur so eine halb gute Kamera drin. Oder im Vergleich zum Pro Max. Oder so.
Ja, davon ist ja auszugehen, dass da keine High-End-Kamera drin sitzen.
Das wäre halt schade, weil du würdest alleine vom Namensanspruch her dann schon was anderes erwarten.
Genau.
Aber da müssen wir mal gucken, wie Apple dann die Geschichte drumherum halt strickt.
Da sind sie ja gut drin. Storytelling können sie.
Ja, wobei auch da sagt man ja immer, seitdem Steve Jobs nicht mehr da ist, ist es halt ein bisschen schwieriger geworden. Gerade auch durch die Fragmentierung mit den unterschiedlichen Hosts, die du halt hast, die sich um die Segmente kümmern, dass da halt ein bisschen was verloren gegangen ist, aber
ja,
ich finde das aktuelle Format gar nicht verkehrt.
Ja, aber auch da sage ich, mein Hoffnungsträger kommt am 1. September.
Meinst du, der reißt das wieder alles an sich?
Du, er wird auf jeden Fall versuchen, seine Handschrift da mit einzubauen. Radikal wird er wahrscheinlich in der ersten Zeit nichts verändern. Es ist natürlich auch schwierig, wenn man so ein großer Tanker ist wie Apple. Da kommen natürlich so Bewegungen am Ruder relativ spät bei den Endkunden an, bis sich das dann halt auch auswirken mag. Aber ich denke schon, dass er da irgendwas anderes machen wird. Und seine Handschrift wird sich wahrscheinlich durch alle Segmente durchziehen. Und vielleicht sehen wir ja auch wieder eine andere Art und Weise der Präsentation. Vielleicht wird er auch ein wenig mehr nach vorne treten, weil er ja auch aus dem Bereich der Technik kommt und viel besser präsentieren, also technische Hintergründe viel besser präsentieren kann. Tim Cook war ja nun nicht der großartige Techniker. Das wissen wir ja alle und deswegen hat er sich wahrscheinlich, oder es war auch vielleicht ein Grund, warum er sich da zurückgenommen hat bei der Präsentation und es anderen überlassen hat. Und Turnus ist ja nun mal der Techniker und vielleicht lässt er es sich nicht nehmen, das ein oder andere Gerät zu präsentieren oder mehr in den Vordergrund zu treten. Würde ich mir wünschen. Wenn man auch an der Spitze des Konzerns auch eine technische Identifikationsfigur hat.
Ja. Also ich finde es spannend, wie sich das jetzt die nächsten Jahre entwickelt. Ja,
ja, mal gucken. Aber wo wir gerade über die Apple Watch gesprochen haben, da hat ja der Mr. Gurman wieder so ein bisschen was rausgehauen und hat gesagt, dass 2027 ein revolutionäres neues Design kommt und eine ganz neue Designsprache. Ja gut, was will man großartig ändern? Ne? Wenn sie bei dem rechteckigen Form oder bei dem eckigen Formfaktor bleiben, dann hast du relativ wenig Designspiel, sage ich jetzt mal. Du musst es auf einer gewissen Dicke, auf einer gewissen Größe haben. Also so viel Variationen und Variationsmöglichkeiten hast du eigentlich nicht. Aber er spricht von einem revolutionären Design und da soll sich einiges ändern. Gut, dass Apple jetzt auch mal wieder dran ist, das Design zu verändern der Apple Watch. Ja, das liegt nahe und 27 ist noch lange hin. Die letzte Aussage.
Ja, okay, aber was wolltest du machen? Außer dünner und vielleicht ein bisschen rechteckiger.
Da hat er auch noch
rund,
was.
Rund, denke ich mal, eher weniger.
Nee, das glaube ich nicht. Ist auch, du verlierst halt sehr viel Informationsfläche. Ja. Es mag zwar nett aussehen, aber ich glaube, eine runde Apple Watch werden wir wahrscheinlich bei Apple nicht sehen.
Ich würde es nicht 100% ausschließen, aber über 90 auf jeden Fall. Weil, mein Gott, Apple, mein Gott, wenn wir mal an iPod zurückdenken, gerade auch mit den verschiedenen Formfaktoren und dem Nano, was sie da alles ausprobiert haben und dann auch eine Head, kein Video, doch Video. Also wie gesagt, 100% würde ich sagen, nee, aber fast an 99% würde ich sagen, da kommt kein rundes Display.
Ja, das glaube ich auch nicht.
Irgendwann, nicht jetzt mit dem nächsten Update, sondern irgendwann. Wie gesagt, 100% jetzt mit der Geschichte von Apple, okay. Aber ich würde da schon davon ausgehen, dass der Form oder das Display an sich schon bleiben wird, ob es dann eventuell noch mal quadratischer wird, beziehungsweise da vielleicht noch mal am Bildschirm was tut, okay, aber
ja, Revolution. Er hat sich dann ja auch mal wieder sehr bedeckt gehalten. Das ist so ein typischer Gurman, mal eine erste These raushauen. Und dann Stück für Stück dann weiter verfeinern. Und es ist natürlich auch klar, je näher er natürlich an das Jahr 2027 rankommt, je feiner werden auch seine Informationen werden bezüglich der Apple Watch. Revolutionäres Design, das liegt auch immer im Auge des Betrachters. Was Gurman für revolutionär hält, kann ein anderer für Refinement sehen, der Apple Watch oder eine Verfeinerung des Designs sehen. Das ist alles relativ. Ich könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht dann auch mal das Apple Watch Armbanddesign ändern wird. Das war ja auch immer wieder in den Gerüchten, dass wir da was anderes sehen werden. Eine andere Aufnahmefunktion, magnetisch etc. Und den verschiedenen Armbändern mehrere Sensoren verpasst oder dass die Sensortechnik auch mit ins Armband hinein wächst. Das könnte vielleicht der Fall sein. Weiß ich nicht, dass da was kommt. Aber er hat ja auch noch eine andere Sache rausgehauen, dass entweder die Apple Watch Series 12 oder die erst im nächsten Jahr, da hat er ja natürlich auch wieder eine große Spanne, wieder auf Keramik zurückgehen soll. Also es gab ja mal eine Keramik-Version, die hat mir persönlich auch extrem gut gefallen. Die gab es schon im Jahr 2016. Die hat dann die Apple Gold Edition ersetzt. Da gab es dann die Edition als Keramik-Version oder die Edition war dann eine Keramik-Version und das soll angeblich wiederkommen. Gut, anderes Material bedeutet noch nicht, dass wir ein revolutionäres Design sehen, aber er hat halt mal wieder Keramik mit ins Spiel gebracht. Ja. Und da hat er sich auch wirklich sehr viel Spielraum gelassen. Entweder dieses Jahr oder nächstes Jahr. Ja, gut. Irgendwann gewinnen wir im Lotto. Entweder nächstes Jahr oder gar nicht. Ne? Und dann noch die letzte These, wo ich sagen würde, wenn sie das wirklich erst 2027 machen, dann ist der Zug schon längst abgefahren, bin ich der Meinung. Weil den Zug besetzen derzeit ganz groß zwei Marken. Das ist einmal Whoop. Und einmal Google, die sind ja dann nachgezogen mit dem Fitbit Air, nämlich einen Fitness-Tracker rauszubringen, komplett ohne Display. Und das ist ein Markt, der ja schon gehypt wird, schon seit zweieinhalb Jahren, würde ich sagen, mit dem Whoop-Armband.
Ja, okay, der Markt ist ja schon älter.
Ja, aber Whoop hat den, glaube ich, nochmal ganz neu belebt.
So hat er ja im Prinzip angefangen, ja, der Tracker.
Ja, ja.
Es gibt jetzt welche, die die letzten Jahre sich besser verkauft haben, beziehungsweise die da so den Trend wieder am Beleben sind. Sieht man ab und zu auch mal draußen in der freien Wildbahn?
Ja.
Ich finde gerade, wir hatten da ja beim Telefon auch schon mal oder beim Smartphone drüber gesprochen, diesen Schritt zurück zum Dumpphone, beziehungsweise würde ich sagen, ist es auch ein Trend beim Fitness-Tracker, dass man da zurückgeht, weniger Ablenkung. Du hast eh dein Smartphone, dann spätestens zur Auswertung oder die App oder auch der PC, ja, dass du beim Laufen halt weniger Ablenkung hast. iPhone hast du ja auch wieder mit der Apple Watch hast du ja auch das Problem, wenn die Notifications aktiviert sind, ja, du kriegst das ja auch, wenn du da auf deinem Halbmarathon unterwegs bist, ja, kriegst du das ja auch alles ans Handgelenk. Das lenkt ja eigentlich auch alles ab, wenn du eigentlich im Prinzip nur laufen willst.
Mhm.
Da würde ich sagen, ist das auch wieder so eine Nische, die da halt definitiv besetzt wird, wo die Nachfrage auch da ist. Ob das für Apple Sinn macht, weiß ich jetzt nicht. Es ist halt die Frage, wie würde sich das Ding preislich bewegen?
Gut, es ist Apple, die werden wahrscheinlich nicht auf dem Preisniveau sein wie Whoop oder wie das Fitbit Air. Bei Whoop muss man natürlich dazu sagen, da sind noch monatliche Kosten mit verbunden. Da hat man da noch ein Abo. Und die Sensoren sind da schon relativ elaboriert und sehr, sehr gut ausgebaut. Die bieten schon sehr, sehr viel Datenerhebung an. Und das ist schon ein sehr, sehr, sehr gehyptes Produkt, diese Whoop-Geschichte.
Ja. Also, was bestimmt interessant wäre von Apple, wenn du das Ding sehr kompakt bekommen könntest, aber trotzdem Funktionen wie zum Beispiel die Sturzerkennung, wie Heartrate und sowas halt alles mit drin hast, aber das Ding halt wirklich relativ kompakt, leicht, einfach zu tragen, eventuell auch ein bisschen nicht auffällig oder so, ja, dass du gerade sagst, auch bei eventuell gerade mit der Sturzerkennung, dass du das halt in dem Bereich auch wieder Care etc. Auch mit dem Monitoring dann hast, bei Leuten, die halt nicht entweder keine Uhrenträger sind oder so ein Ding halt nicht am Handgelenk haben wollen, wo sich das besser tragen würde. Klar, wie gesagt, bei den ganzen Sportlern, die halt möglichst nicht abgelenkt werden wollen während der Aktivität, ist das auch wieder so ein Ding. Was ich mich halt immer frage, ist, wenn du da zwischendrin halt mal auf deine Zahlen gucken wolltest, müsstest du halt wieder dein Smartphone dabei haben.
Ja.
Und das finde ich auch bei anderen Anbietern ein bisschen schwierig. So ganz ohne Display, Also für mich, wie gesagt, mir persönlich wäre das halt jetzt nichts. Deswegen finde ich eigentlich wieder die interessant, die entweder ein kleines Schwarz-Weiß-Display drin haben oder so, ja, wo du zumindest mal nochmal so rudimentäre Anzeigen halt mit drin hast.
Mhm.
Das muss jetzt kein AMOLED-Display oder sowas sein, ja, oder damals Samsung hatte sowas ja auch mal im Programm. Ganz am Anfang mit der, war das auch eine Galaxy oder so? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber das war ja auch dieses schmale Band mit dem großen Display, was da hattest, so als Zwischending zwischen Smartwatch und Tracker. Wie gesagt, das fände ich vielleicht noch interessanter als jetzt wirklich was komplett ohne Display. Aber das, wie gesagt, bin halt ich. Also der Markt ist da.
Der Markt ist da, ja.
Von daher vielleicht auch was Apple wirklich ernsthaft überlegt. Die Frage ist halt in dem Bereich meiner Meinung nach, wie günstig kannst du das halt anbieten? Mein Gott, der iPod Shuffle hat sich auch nicht schlecht verkauft damals. Für mich war das gar nichts, ja, aber der hatte seine Nische gefunden, der Shuffle.
Ja, das stimmt. Da hast du recht. Ja, und die Frage ist, wie kann sich denn Apple auch ein wenig differenzieren gegenüber dem anderen Tracker-Markt, der existiert?
Ja.
Da werden sie wahrscheinlich wieder in irgendeiner Form Differenzierungen schaffen wollen, ganz klar.
Die Apple Watch war auch nicht die erste Smartwatch. Und guck mal heute, wie bestimmend die Apple Watch ist für dieses Segment der Smartwatch.
Ja, klar.
Ja.
Das ist korrekt, ja. Ja, gut. Wird man dann sehen. Naja, und ich meine, ich sage ja immer wieder, ich gehe auch stark davon aus, dass natürlich Apple an so einem Produkt arbeitet und experimentiert. Sie arbeiten, denke ich, so an ziemlich oder an fast allen Geräten, die irgendwie die Marktbegleiter auf dem Markt haben, in den verschiedenen Segmenten. Aber ob die dann jeweils rauskommen werden, das ist dann immer noch eine andere Sache. Deswegen ist es natürlich einfach zu sagen, dass Apple mit so einem Tracker arbeitet und experimentiert. Das sind eigentlich niedrig hängende Früchte für eine Gerüchteküche. Ne? Also das kann man mal so raushauen, die These. Da muss man jetzt nicht die beste Glaskugel haben. Ja, so ist es.
Hier fällt mir gerade ein, weil ich habe nämlich eben überlegt, was wäre, wenn der Tracker ungefähr die Größe hätte wie ein AirTag, halt nur mit Armband.
Ja, zum Beispiel.
Das wäre, wie gesagt, auch nichts für mich, aber das wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Und dann, weißt du, was mir dann eingefallen ist bei dem Gedanken? Es gab mal einen Anbieter, der für normale, analoge oder generell für Uhren, die nicht smart sind,
Head-ons bauen.
Sowas wie gesagt, in der Größe, wie den AirTag hatte, was du unten drunter geklebt hast. Das hatte einen Schrittzähler, Bluetooth mit integriert, wie gesagt, noch ein paar andere Funktionen und das konntest du dann aufs Gehäuse unten draufkleben. Ist mir gerade nur eingefallen, das gab's auch mal, ja. Siehst du mal, was ist.
Ja,
kommt alles irgendwie auch wieder, ne?
Es gibt ja sicherlich auch Leute, die wollen keine Apple Watch tragen, weil sie nicht hübsch finden. Die möchten einen klassischen Chronographen tragen.
Ja, dafür war das im Prinzip gedacht, ja.
Ich meine, kann ich auch verstehen. Ja. Gut. Ich meine, es gab ja auch mal Add-ons für analoge Kameras, damit du sie digital bekommst. Gab es ja auch mal eine Zeit lang.
Ich war von den SD-Karten mit eingebautem Wi-Fi ein riesengroßer Freund.
Ja, das war jetzt ja nicht nur für. Nein, also dass eine richtig analoge Kamera den Film ersetzt durch eine.
Ja, aber wie gesagt, gerade wenn du eine nicht smarte Vorderoberrad damals hattest, und das waren ja die ganzen Anfänge, da war ja noch nichts mit WLAN integriert etc., ja. Und ich war ein Riesenfan von den SD-Karten mit Wi-Fi integriert.
Ja, die haben aber auch, also wir hatten ja auch mal welche getestet, nicht so gut funktioniert. Die waren nicht so zuverlässig, also die zumindest, die ich getestet hatte damals. Also ja, okay, das ist meine Erfahrung.
Und was auch geil war, als dann es gab ja dann auch Anbieter, die dann angefangen hatten, mit den entsprechenden Apps für iOS, dass du dann halt von der SD-Karte auch direkt auf dein iPhone oder aufs iPad zum Beispiel die Bilder runterholen kann, das per WLAN. Und die dann in ihre Apps dann auch Geotagging zum Beispiel eingebaut haben. Dass du anhand von, also du hattest das dann parallel im Prinzip laufen, ja, du anhand von Uhrzeit etc. wusste der, wo du bist und konntest dann darüber deine Bilder geotaggen. Was ja heute gerade dank Smartphones ja generell kein Thema mehr ist, aber das waren also die Anfänge von automatischem Geotagging. Beim Import hast du dann hier die Bilder getaggt gekriegt und sowas, ja. Also da war ich, wie gesagt, damals ein Riesenfan von.
Ja, 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 ja. Und mittlerweile haben das...
Und es war auch nicht billig.
Nee, diese SD-Karten mit Wi-Fi, die waren auch nicht billig. Das war auch richtig teuer. Ja, ja, ich weiß.
Aber ich fand's toll. Ich fand's wirklich toll. Und heutzutage, ey, mein Gott, ja.
Ich fand es auch toll, bloß ich hab's nie so richtig zuverlässig ans Laufen bekommen. Deswegen fand ich, ist die Erinnerung nicht so positiv. Das ist jedenfalls meine Erfahrung, die ich damals gemacht habe. Das war, glaube ich, 2013, 2012, ne? Das... Ja.
Ich weiß es gar nicht mehr, wann es war. Das ist auf jeden Fall eine Zeit lang her, ja.
Da haben wir uns noch über kleine Dinge gefreut.
Und wenn du mal guckst, meine letzte Micro Four Thirds, die ich mir gekauft hatte, die hatte das alles dann integriert, ne?
Ja.
Was auch äußerst nice ist, weil du kannst aus dem Fotoapparat direkt dann hier die Bilder rausholen. Das ist auch nice.
Mhm.
Und wann habe ich das letzte Mal benutzt? Ja, Smartphones, klar, kannst du nicht vergleichen. Ja, und auch das ganze Geld, was ich da in Glas investiert habe und so, okay, aber Bequemlichkeit sage ich da nur, ne?
Ja, es sind alles so mittlerweile so Dinge selbstverständlich, wo wir früher viel mehr Aufwand betreiben mussten, aber das war ja schon immer so. Ich meine, Technik hat uns dazu gebracht, in vielen Bereichen bequemer werden zu können, ne? Also, das ist ja meistens so. Technik erleichtert das Leben und macht vieles bequemer, ne? So ist es.
Ja.
So, aber dann hat Mr. Gurman nochmal so richtig einen rausgehauen, wo ich gesagt habe, meine Fresse, an welcher Hanfplantage ist er denn vorbeigegangen? Ja, also, und wahrscheinlich hat die auch noch gebrannt, die Hanfplantage. Und er hat mal tief eingeatmet. Jedenfalls hat er gesagt, dass das iPhone Ultra 3, wohlgemerkt
genau.
3,
nicht zwei.
Das genau, interessiert 3. ihn nicht. Nein, nein, da hat er auch mal eine These rausgehauen, innen sowie außen ein größeres Display bekommen soll. Aber mehr hat er nicht gesagt. Es ist auch wieder so ein Statement, wo man sagen kann, na ja, vielleicht offensichtlich. So vielleicht so ein, immer so einen in den Raum reingeworfen. Vielleicht einfach nur mal so eine Voraussage, ohne irgendwelche Informationen überhaupt zu haben.
Wobei die Frage ist ja, wenn du dich mal an diesem Passportfaktor da festgesaugt hast, wie weit kannst du das Display noch größer machen, ohne dass es der Formfaktor sich halt groß unterscheidet? Oder baust du die Gerätefamilie einfach aus, dass du wie bei den iPads dann hingehst und sagst, okay, du hast verschiedene Größen oder beim iPad Pro zum Beispiel, dass du sagst, du hast dein iPhone Ultra ja in der Größe, ja, wie zum Beispiel ein Passport und du hast dann nochmal ein iPhone Ultra Pro, die Namen werden auch immer, naja, egal, du hast nochmal da einen zweiten, der ein bisschen größer ist oder der größer ist.
Ja.
Da ist wieder die Frage, gehst du dann auch auf einen anderen Formfaktor, wie zum Beispiel das Fold Ultra? Oder machst du die Displays einfach nur im selben Verhältnis größer?
Naja, ich glaube,
inwieweit geht das noch in die Hand?
Das wird dann halt nur wachsen, ne? Ist meine Vermutung. Mhm. Weil er hat sich da halt nicht großartig zu geäußert. Er hat nur geschrieben, es wird außen sowie innen größer. Mehr hat er gar nicht gesagt. Und das hat er auf das iPhone Ultra 3 bezogen. Tja, weiß ich nicht. Man wundert sich ja, man wundert sich ja. Manchmal haut er da was raus, meine Güte.
Ja, wenn man mal einfach die letzten Jahre Smartphone-Entwicklung extrapoliert, ja, wird das wahrscheinlich bei den Folds da nicht viel anders sein.
Ja, es ist richtig. Und ich gehe auch davon aus, wenn das ein großer Erfolg wird, dieses iPhone Ultra, dass Apple das ausbauen wird, da wird es dann wahrscheinlich dann auch nochmal eine zweite parallele, faltbare Geschichte geben von Apple, so wie Samsung das ja auch am Start hat. Davon gehe ich aus. Wenn das ein Flop werden wird, naja gut, dann...
Die Frage ist, wie kannst du halt diese Falttechnik, die Apple jetzt am Start hat, skalieren? Wie groß könnte das Display wirklich werden?
Ja, und, ich meine, man redet ja von iPads, die faltbar sind. Ne?
Da ja, das ist auch die Frage, ob das wirklich geht oder ob man gesagt hat, ja, die Technik können wir aktuell nur ins Telefon bringen, weil wir jetzt über x Zoll nicht rausgehen können.
Mhm.
Weil ansonsten, wenn du sagst, hier iPhone wird immer größer oder gerade das faltbare iPhone wird immer größer, bist du wirklich irgendwann im iPad-Bereich angekommen. Dann ist wieder die Frage, wenn du zum Beispiel hier so ein, wo sind wir jetzt aktuell, 11 Zoll?
Was meinst du, 11 Zoll?
iPad Air, beziehungsweise das kleine Pro, ist wie viel Zoll?
11 Zoll, 13 Zoll.
Ja, 11 Zoll. Wenn du sagst, du bist im 11 Zoll Bereich, dann Herd aufgeklappt angekommen, dann, das, wie gesagt, das ist iPad. Ja, das hat mit dem iPhone nichts mehr zu tun. Ja, da ist halt die Frage, wo sind da eventuell Grenzen gesetzt? Ja, oder will man wirklich auch ein iPad faltbar machen? Wobei ich ja wieder zu meinem Aussage immer zurückkomme, meiner Meinung nach jetzt da eigentlich mehr Sinn gemacht. Ja, gerade mit den Jahren, die wir jetzt gewartet haben, bis das iPhone kommt, hätte man die Möglichkeit vielleicht gehabt, doch eher was im iPad zu machen. Aber wie gesagt,
da gab es ja
einfach daran, dass man da die Größe nicht hinkriegt.
Da gab es ja auch die Gerüchte, dass erst das iPad-Klapper kommen soll und dann das iPhone Fold. Vielleicht war das auch der Plan. Ich meine, das iPad in der klassischen Form damals sollte ja auch vor dem iPhone kommen. War ja auch der ursprüngliche Plan, hat sich dann ja auch verändert, wie wir alle wissen. Vielleicht war das ja auch bei der Klappgeschichte die gleiche Geschichte, dass zuerst das faltbare iPad kommen sollte und dann das iPhone Fold. Und Apple hat sich dann umentschieden, weil sie dann ja noch später den Markt betreten hätten, in dem Fall. Kann ja auch sein. Dass es hier das gleiche war wie damals bei dem iPad, iPhone. Möglich. Weiß man nicht. Weil ich glaube, wenn sie dieses Jahr nicht mit einem Fold kommen, dann ist der Zug aber nun weit, weit vorausgefahren von Samsung und Co. Naja, so sieht's aus. Ja, Gurman hat dann sich auch nochmal geäußert zu den Geräten, die im Oktober kommen sollen aus dem MacBook oder aus dem Mac-Bereich. Da soll jetzt ein MacBook Pro und ein iMac mit M6 kommen, also kein M6 Pro und kein M6 Max. Soll ja so auch gar nicht stattfinden, soll übersprungen werden. Und das sind dann halt die Standardgeräte, also das 14 Zoll MacBook Pro mit M6 und wie gesagt der iMac, der soll auch im Formfaktor gleich bleiben, 24 Zoll. Und am Design soll sich nichts verändern, sondern die Dinger sollen nur einen Speedbump bekommen. Ja, bin ich gespannt, was da passiert. Ja, zum Schluss dann noch, oder naja, nicht ganz zum Schluss, wir haben noch ein paar kleine Themen, aber zum Schluss dann noch ein Thema aus der Windows-Welt. Alle sparen beim RAM.
Er hat Windows gesagt.
Ja, ich habe Windows gesagt, aber die Wetter-App von Windows 11, die genehmigt sich über 1 GB Arbeitsspeicher. Im Leerlauf bis zu 1,2
eine Wetter-App?
Ja, ja. Leerlauf bis zu 1,2 GB.
Ich habe ja auf meinem Gaming-PC auch Windows 11 mittlerweile, also was heißt mittlerweile, aber habe ich ja auch drauf. Aber mir ist die Wetter-App da noch nie irgendwie vors Auge gesprungen.
Ja, ja. Zum direkten Vergleich, der liegt ja nahe, dass das mal Leute verglichen haben. Ich habe auch einmal nachgeschaut, wenn ich in die Systemanzeige reingehe oder in die Systemaktivitäten reingehe, dann ist die Zahl auch überprüfbar. Die Wetter-App von Apple benutzt 246,7. Das waren die Messdaten, die da vorgegeben werden. Ich bin auf ein wenig mehr gekommen. Ich war, glaube ich, über 250 MB. Aber hier reden wir über MB, ne? Nicht über Gigabyte. Und die Apple und die Windows-Geschichte 1 GB. Ja, das liegt wahrscheinlich auch, was man aus dem Artikel rauslesen konnte. Und wenn man sich dann auch nochmal die technischen Daten anschaut, liegt es auch nahe, dass es daran liegt. Es ist eine Web-App, die auf WebView 2 basiert und sehr viele extreme Daten reinholt und sehr viele Chromium-Prozesse belegt und startet. Also die greift dann so auf sehr viele Elemente aus dem Web zu und bedient sich bei Chromium mit sehr vielen parallel laufenden Prozessen, die auch logischerweise nicht parallel, sondern auch im Hintergrund dann laufen. Und das zieht dann natürlich sehr viel Arbeitsspeicher. Ja, also ob das jetzt die richtige Art ist, derzeit mit Arbeitsspeicher umzugehen, da sollte man vielleicht mal über die Web-App, über die Wetter-Web-App drüber gehen und die vielleicht ein wenig optimieren. Ja, aber da sieht man mal, dass es ja nun Jahrzehnte quasi egal war, weil RAM hatten wir in rauen Mengen und zu relativ günstigen Preisen. Und da hat man halt nun mal verschwenderisch programmiert und nicht optimiert programmiert. Ja, sowas.
Also, mein Gott, das war bis die Krise angefangen hat ja auch kein Thema. Aber guck mal, gerade am Anfang von Android war ja die Optimierung eigentlich immer. Oder die einfachste Optimierung immer, wirf einfach mehr RAM in die Hardware rein.
Ja, das konnte Microsoft ja schon immer sehr gut. Besser als...
Gerade auch, wie gesagt, Android.
Microsoft.
Wirf einfach mehr RAM drauf, passt. Mhm. Ja. Wird halt jetzt schwierig. Mhm. gerade im Bereich, das bleibt, lass mal Smartphones mal außen vor, aber gerade im ganzen Gadget-Bereich, ja, wo du ja eh schon eventuell weniger RAM drin hattest, ja, und die momentan die Problematik haben, dass A, alles teurer wird, B, Verfügbarkeiten und C, ja, wir hatten da, oder ich hatte in der Vergangenheit ja da auch schon mal drüber gesprochen, dass es da einige Hersteller gibt, die hingegangen sind und haben die Mengen einfach mal halbiert, ja, und haben ihre Sheets, also ihre Spec-Sheets, dann nicht unbedingt geupdatet, beziehungsweise die Kunden informiert, sondern liefern die Dinger dann einfach mit der Hälfte des RAMs aus. Da musst du, du bist gezwungen, jetzt einfach zu optimieren. Ja. Wie gesagt, Smartphone-Bereich müssen wir mal abwarten. Android hat da ja viel getan die letzten Jahre, das zu verbessern. Wir hatten auch schon die Gerüchte bei Apple, ja, dass wir eventuell da sehen, dass da halt dann vielleicht doch nicht von oder auf 12 oder so gegangen wird. Oder vielleicht da auch im Bereich nochmal hier weiterhin mit 8 GB oder so gearbeitet wird. Deswegen ist da oder ist auch von der Softwareseite da, denke ich mal, mehr Optimierung einfach angesagt. Genauso muss man mal gucken, inwieweit auch gerade im Spielebereich oder in der Spieleentwicklung, wann halt neue Konsolengenerationen zum Beispiel kommen, beziehungsweise wie lange in der Spieleentwicklung halt noch gegen ältere Hardware einfach entwickelt werden muss, weil die gerade die Installationsbasis halt zum Großteil noch nicht auf eine 50er gewechselt ist oder auf den latest und greatest AMD-Prozessor oder auch Intel, weil einfach die Kohle nicht da ist. Oder im Konsolenbereich, wie gesagt, die Leute länger an der PS5 jetzt festhalten und nicht auf die nächste 6er upgraden. Da bin ich mal gespannt, wie gesagt, wie lange da halt dann oder wie lange es dauert, bis dann zum Beispiel die nächste Konsolengeneration wirklich ausgereizt wird. Ja, beziehungsweise wie lange wir oder wie viel länger wir einfach dann auch Versionen für die Vorgängerkonsole noch sehen werden, weil die Installationsbasis einfach so groß ist, beziehungsweise die Adaption von neuen Konsolen so gering. Mein Gott, wir brauchen uns ja gerade bei Steam nur angucken, wie die Installationsbasis draußen von PCs ist. Da hat nicht, wie gesagt, werden immer da viele von, ja, 50er und gerade die ganzen YouTuber und Instagram-Kollegen da mit ihren 50, 80 ja, und Karten da protzen oder beziehungsweise sagen, ja, hier, mit welchen Einstellungen sie spielen. Die durchschnittliche Installationsbasis ist da weit, weit, weit davon entfernt, ja. Und das ist zwar schön, dass da gerade im AAA-Bereich Grafik immer weiter nach vorne gepusht wird, aber viele können es doch gar nicht nutzen, ja. Beziehungsweise viele werden es so nie sehen. Und auch da bei uns, wie gesagt, ist einfach Optimierung noch angesagt. Wir hatten bis jetzt mit iOS die Lage, dass es relativ gut von Anfang an optimiert war. Wie gesagt, Android ist die Richtung gegangen, Microsoft ist außen vor, ja, die haben kein mobiles System mehr. Ja, wobei da auch viele sagen, es wäre vielleicht an der Zeit, dass Microsoft sich den Schuh wieder anzieht. Ich glaube, die Milliarden, die sie da investieren müssen, gerade in der aktuellen Situation, werden wir da nicht sehen. Im Konsolenbereich haben ja viele gesagt, es wäre vielleicht schon eine Zeit, dass Sega den Markt wieder betritt. Sega ist nicht Sega. Ja, die Millionen, die sie da investieren müssten in der aktuellen Situation, nee, sehe ich da auch nicht. Wir hatten über Apple gesprochen, wo ich ja auch den Fall da ein bisschen besucht hatte, zu schildern, dass wenn im Handheld-Bereich jetzt eigentlich die Chance für Apple da wäre, in den Markt zu kommen, sehe ich auch nicht die Millionen, diese oder Milliarden auch. Ja, die sie da investieren müssten. In der aktuellen Situation sehe ich das auch nicht. Ja, also von daher, klar, Gelegenheit wäre da, aber das, die Investitionen, die du da machen müsstest, wahrscheinlich eher weniger. Ja.
So ist es.
Und wie gesagt, es muss einfach da, oder ich denke mal, wir werden viel an Optimierung noch sehen, beziehungsweise einfach an Hardware, die nicht so mit RAM ausgestattet sein oder generell mit Speicher ausgestattet sein wird, wie man es sich vielleicht anhand der Trends der letzten Jahre einfach erhofft oder erwartet hätte. Und dass es teilweise gerade im günstigen Segment wahrscheinlich eher rückläufig sein wird, beziehungsweise das einfach einfriert.
Ja, also ich meine, man könnte ja jetzt auch ganz ketzerisch sagen, die RAM-Not könnte dazu führen, dass die Betriebssysteme wieder optimierter programmiert werden, effizienter programmiert werden und dass die Qualität vielleicht besser wird, was das Thema Effizienz betrifft, etc.
Das wollen wir mal hoffen, dass das mit eine Konsequenz ist. Ja.
Ja. Chance als Krise, Krise als Chance.
Mhm. Ja.
Weil es prinzipiell kann man ja wesentlich mehr rausholen. Es ist natürlich einfacher, in die Vollen zu greifen, als optimierter zu programmieren, ganz klar.
Ja.
Und ich meine, das war ja schon bei Microsoft immer so. Kam ein neues Windows-Betriebssystem raus, musste man den Arbeitsspeicher erweitern. Also wenn ich jetzt mal ganz weit zurückblicke.
Ja,
ne?
Wobei da waren ja die Sprünge auch teilweise. Komm, du bist von DOS auf einmal die Windows-Funktionalität gegangen. Ja, du hattest auf einmal die grafische Benutzeroberfläche. Das ist natürlich was anderes, als wenn du vorher nur ein DOS-Fenster hattest. Klar, jetzt die letzten Jahre kann man darüber diskutieren, inwieweit.
Aber ich weiß noch, wie die Leute alle die Hose voll hatten, wo es dann von Windows 3.1 oder 3.11 für Workgroups hieß es ja, das war die letzte Version letztendlich, dann auf Windows 95 ging, da hatten ja die Leute schon richtig die Hose voll, dass ihre Hardware das nicht packt. Ne? Es war zum Teil auch die Ansprüche.
Ich glaube, die Mindestanforderungen sind doch da auch, das war doch gerade die Zeit, wo dieser Sprung war, wurden mit den Mindestanforderungen.
Ja, und die Mindestanforderungen waren wirklich schon sehr weit runtergesteckt und es lief dann auch nicht so rund. Also ich weiß nicht, waren 4 MB die Mindestvoraussetzung oder 8 MB? Ich weiß es gar nicht mehr genau.
Ja, MB.
Aber richtig Spaß gemacht, ich kann mich ja noch dran erinnern, ich bin ja ein alter Sack, richtig Spaß gemacht hat es dann wirklich mit 16 MB Arbeitsspeicher. Da lief das dann vernünftig, ne? Das ist so. Ja, gut.
Hat man damals auch teuer bezahlt, ja.
Oh ja. Ich weiß noch ganz genau, wo in meiner Bubble oder in meinem Freundeskreis alle ganz große Prozessoren sich da reingesteckt haben, im Anführungsstrichen große Prozessoren, 120 Megahertz, Pentium, tralala. Und ich gesagt habe auch, nö, mir reicht mein P75, aber ich habe dann lieber 64 MB Arbeitsspeicher. Die sind dann damit mit ihren 16 MB unterwegs gewesen und die haben sich dann gewundert, dass mein Rechner bei den Alltagsanwendungen, also sprich auch Multitasking, Windows etc., wesentlich schneller lief als die P90, P120 Systeme. Und ich war damals schon so ein Arbeitsspeicher-Fetischist.
Ja, vor allem müssen wir mal gucken, wenn du damals auf die Platte hast swappen müssen, das war ja noch was ganz anderes als heute, ja.
Ja. Und
selbst die Tränen waren damals ja noch wesentlich langsamer, als du sie heute hattest. Ja. Also die HDDs waren damals als die modernen HDDs heute.
Und dann habe ich mir dann überlegt, dann machst du mal was richtig Gewagtes und kaufst dir einen Cache-Controller. Also einen Festplattencontroller, der dazwischen cached und wo man einen Arbeitsspeicher draufstecken kann. Und den habe ich dann auch mit 16 MB bestückt. Und das hat dann nochmal so einen richtigen Speed gegeben. Und dann in Kombination das Ganze mit einer schnell drehenden SCSI-Festplatte. Es war ein SCSI-Controller. Das gab dann so den richtigen Speed. Ja. So ist das.
Guck mal, diese alte Technik hat ja dann in der Festplatte vor einigen Jahren auch wieder Einzug gehalten.
Hybridplatten meinst du, mit SSD-Cache? Genau. Und da hatten wir auch mal was getestet. Das war aber ganz lange her. Auch, glaube ich, so um 2010, 2011.
Ja, Apple hatte die ja auch mal für iMac und für
das
MacBook.
Fusion Drive hieß das dann, ja.
Das Fusion Drive, ja. Mhm. Fand ich von der Idee und vom Preis her eigentlich auch interessant, aber wie heute mit den Hybrids im PKW-Bereich ist es halt auch wieder so ein, das kommt halt dann wirklich drauf an, wie ist die Technik. Oder wie teilt sich das auch auf zwischen dem Flash, den du hattest und dem Anteil, wie schnell ist generell das System oder die Komponenten, ja.
Und wenn denn der Cache zu klein war bei den Platten, dann hat das auch nicht so viel gebracht. Du musstest schon ordentlich was haben.
Deswegen, ja.
Ja.
Ja, und dann ist wieder die Frage, je nachdem, wie klein war deine HDD, beziehungsweise wie groß war dein Flash-Anteil, dann hattest du ja auch die Lösung, dass du, wie du mit dem Controller vor gefühlt 100 Jahren, gab es das ja dann auch wieder für die damaligen modernen Systeme, wo der Bring Your Own Hard Drive und sowas, ja, oder deinen eigenen SD-Speicher, konntest du das ja auch machen und dann, aber wie viel Geld willst du dann da drauf werfen, und macht es dann nicht doch mehr Sinn, dass du vielleicht dann wirklich auf SSD, aber naja. Von der Technik an sich oder vom Fusion Drive, was Apple damals angeboten hatte für die war das relativ günstig für die Gigabytes, die du halt bekommen hast, ja, oder für die Speicherkapazität, die du bekommen hast. Da mag das noch für einen Apple-User Sinn gemacht haben, aber naja.
Ja, so ist das. Opa erzählt vom Krieg.
So ungefähr, ja.
Gut, gut. Ja, zum als vorletztes Thema nochmal ein wenig über Smart Glasses eingeworfen, als Beispiel dafür, dass man mit Brillen und mit Smart Glasses nicht nur Mist bauen kann, sondern sie auch als Hilfe benutzen kann, speziell für Leute mit Sehbehinderung, Sehbeeinträchtigung oder vielleicht sogar für blinde Leute. Da gibt es ein schönes Beispiel von Meta. Die haben nämlich an die Organisation Vision Ireland 15.000 Brillen gespendet. Und das reicht dafür aus, dass man alle Behinderte, Blinde, die von der Organisation betreut werden, mit einer Ray-Ban Meta ausstatten kann. So können sich Nutzer beispielsweise Texte, Schriften, Schilder, Verpackungen oder Dokumente vorlesen lassen und dementsprechend auch Dinge identifizieren, Gegenstände identifizieren. Alles das, was man halt mit einer modernen Smart Glasses machen kann aktuell. Und finde ich ein sehr, sehr gutes Beispiel, dass die Produkte sicherlich auch für Menschen mit Einschränkung hilfreich sein können. Da ist ja wieder mein Beispiel. Mit einem Messer kann man ein Brot schmieren oder auch jemanden abstechen. Und genauso kann man mit Smart Glasses auch was Gutes tun und sie wirklich als nützliches Hilfsmittel benutzen. Ja. Gut, gut. Und ich denke, Meta tut das nicht weh, mal 15.000 Brillen rauszuhauen.
Einmal das, und das ist auf jeden Fall PR-Arbeit.
Ja.
Also ich freue mich drüber.
Ja.
Weil die Anwendung ist einfach da und da gibt es auch andere Anbieter, die in dem Bereich tätig sind. Die gerade im Bereich Sehbehinderung Brillen für diese Funktion oder Anwendung halt auch anbieten, die teilweise vom Design her natürlich dann nicht so schick sind wie eine Ray-Ban Meta, die auch dann speziell für diesen Bereich sind und keine anderen Funktionen oder Anbindungen oder Möglichkeiten bieten, die eventuell auch teurer sind, aber dafür dann auch eventuell ganz andere Akkulaufzeiten bieten. Mhm. Das Angebot ist da, die Nachfrage ist da. Es ist schön, wenn du da so eine Lösung hast, die optisch relativ unauffällig ist und preislich auch sich in einem Bereich bewegt, ja, wo du sagst, ja, das tut nicht so weh im Vergleich zu vielleicht anderen Sachen, die über die Kasse angeboten werden, ja, oder da dann auch bezahlt werden. Oder zumindest mal die Kostenanteile übernommen werden. Aber wie gesagt, das ist PR-Arbeit, die Meta da betreibt. Ja. Es wäre schön, wenn sich das in dem Bereich halt weiter durchsetzt. Klar, da definitiv auch mehr Anwendungen kommen. Aber ich mache mir da nichts vor. Und wie gesagt, ich würde mich da gerne eines anderen belehren lassen, aber da betreibt Meta doch, denke ich mal, mehr PR-Arbeit.
Ja, das ist richtig.
Dass sie da an ihrem Gutwillen irgendwie
ich meine, arbeiten. Es ist immer noch Meta, ne? Es ist immer noch Meta und Meta ist evil und
ich unterstelle keinem irgendwie was Böses und wie gesagt, da werden sich viele Mitarbeiter bei Meta ihre Gedanken getan haben und da viel Herzblut auch reingesteckt haben. Aber Meta hat das nicht ohne Grund.
Nein. Tue Gutes und sprich darüber. Und wir sprechen jetzt auch darüber.
Genau.
Es ging mir jetzt prinzipiell auch nicht darum um Meta. Ich wollte nur ein Beispiel nochmal bringen.
Für die Technik.
Für die Technik, dass man sie wirklich auch für gute Dinge einsetzen kann und dass es auch ein Hilfsmittel sein kann für Leute, die halt beeinträchtigt sind. Und dass es nicht nur böse eingesetzt wird und dass man nicht nur schlimme Dinge mit tun kann.
Ja, beziehungsweise die schlechten News halt irgendwo ständig hat. Wir haben ja auch drüber gesprochen, gerade mit dem Modden der Brille, dann mit der LED etc. Das sind ja alles so Punkte, wo du sagst, hier so wenige mit wirklich fragwürdigen Nutzungsverhalten machen halt da das Image kaputt. Da ist so eine Nachricht, wie gesagt, auf jeden Fall immer schön mal zu sehen. Ja.
Genau. Ja, weil es ist, es gibt ja auch Leute, die dazwischen sind, zwischen komplett blind und sehbehindert. Und wo das, denke ich, noch sehr schön helfen kann, wenn man da jetzt Anzeigentafeln an Bahnhöfen vorgelesen bekommt, etc. pp.
Ja, deswegen auch die ganzen Funktionen in Bezug auf Barrierefreiheit für Smartphones und also egal ob iOS, ob Android, ja, oder welcher Anbieter oder Hersteller von Smartphones das ist, mir ging das ja auch schon so. Wenn ich mit den Hunden unterwegs bin oder so, ja, habe ich in der Regel keine Brille auf, weil ich weiß, ich muss nicht lesen oder kleinen Text lesen. Mhm. Ja, dann habe ich keine Brille dabei. Und da ist mir es auch schon passiert. Ich kam zurück, hatte den Hausschlüssel vergessen und wir haben hier ja noch einen Schlüsselsafe bei uns im Garten angebracht. Mhm. Halt, musst wissen, wo er ist. Mhm. Das sollte ja auch nicht öffentlich zugänglich sein.
Ja.
Hat genau. Ein Zahlenschloss und ich kann die Zahlen ohne Brille nicht lesen.
Mhm.
Und du drehst, oder du solltest ja auch hingehen und nicht nur eine Ziffer, sondern alle durchdrehen, weil ansonsten machst du ja jemanden auch wieder zu einfach.
Mhm.
Und dann bin ich auch hingegangen, habe mit meinem iPhone ein Bild gemacht davon, konnte da reinzoomen, ja, habe gesehen, wie die Zahlen stehen, wusste, wie ich die Kombination drehen muss. Also, wie gesagt, das ist die Technik, gerade in Bezug auf Barrierefreiheit, auch wenn man sonst nicht eingeschränkt ist, ist es auf jeden Fall hilfreich. Und da machen auch solche Angebote definitiv Sinn, ja.
Absolut, ja.
Und das, wie gesagt, bei mir war das jetzt, bin eigentlich nicht drauf angewiesen, aber da war ich auch froh, dass ich die Möglichkeit halt hatte.
Mhm.
Gut, dass ich mein iPhone dabei hatte, aber das ist halt auch die Gelegenheit, wo ich dann mal Podcasts hören kann. Und dann habe ich es eigentlich in der Regel dabei, weil das ist ja auch mein Podcast-Player of Choice, ja. Dafür ist es ja auch ein Smartphone, also.
Ja. Ich gehe ja noch nicht mal innerhalb der Wohnung ohne das iPhone.
Ja, okay, das ist halt wieder dieses eventuell auch Doomscrolling.
Nee.
Oder die Gewohnheit, die du dann hast, ja, du hast es dabei, dann, wenn du, dann du guckst du halt mal Instagram-Nummer rein oder so.
Aber du merkst ja auch immer, wenn du mich einschreibst, wie schnell ich responsiv unterwegs bin oder wie schnell ich antworte. Es liegt halt daran, dass ich es immer dabei habe, mein iPhone.
Ja, zum Beispiel. Das auch, aber. Da muss ich auch sagen, ich habe es zwar in der Regel auch fast immer irgendwo greifbar oder dabei, aber da ist es nicht so, dass ich dann ununterbrochen drauf gucke, was kommt dann. Bei dir ist es nochmal was anderes, weil du es ja auch beruflich nutzt.
Naja, ich gucke nicht drauf, ich höre es dann pingen, also ich habe es nicht auf leise
stehen. Das könnte ja auch ein Kunde sein.
Ja, gut, morgens um 7:30 oder um 7, wenn du schreibst, glaube ich weniger.
Aber wie gesagt, bei dir könnte auch nochmal ein Kunde sein.
Ja.
Das ist was anderes. Bei mir ist das wirklich ja rein privat.
Ja, ist richtig.
Ich habe, wie gesagt, mit den Funktionen, die mir da ja auch zur Verfügung stehen, diejenigen, wo ich halt direkt benachrichtigt werden will, beziehungsweise wo ich extra benachrichtigt werde oder die definitiv angezeigt werden, ja, das ist alles eingestellt. Also wenn meine Frau, ja, Familie etc. sich da irgendwo dringend meldet, ja, oder mich erreichen muss, da werde ich auch entsprechend drauf hingewiesen. Aber ansonsten, mein Gott, ob ich da in einer Stunde antworte oder innerhalb von 5 Minuten, ist eigentlich keine lebenswichtige.
Das ist richtig. Naja, bei mir ist das alles.
Deswegen,
so.
Du hast bei mir auch schon gemerkt, bei mir dauert es teilweise auch mal einen halben Tag, bis ich mal antworte.
Ja.
Das heißt nicht, dass ich die Nachricht nicht gesehen habe, aber ich habe vielleicht noch keine Antwort. Wäre auch netter, ich würde zurückschreiben, dauert noch einen Moment und ich versuche das auch zumindest mal bei dir zu tun.
Schön, dass du das klappt selbst schon immer. Eingesehen hast.
Ja, es klappt nicht immer, aber ja, ich versuche dann wenigstens zu sagen, ich bin noch dran, ich bin noch in der Planung oder so, ja. Ich melde mich dann heute Abend oder so, ja, dass ich das dann mache, aber... Da bist du dann auch schon wieder einer der Auserwählten.
Ah, oh Gott, rotes Kreuz im Kalender machen, ja.
Ja, genau.
Aber ich weiß ja auch schon, wo die Chance relativ gut ist, dass du vernünftig antwortest. Das ist meistens so in der Mittagszeit, das wird wahrscheinlich deine Mittagspause sein, so um 12:30, dass die Chance, dass du relativ zeitnah antwortest, sehr, sehr gut. Ja, man kennt ja seine Leute schon, ja.
Ja, andererseits, wenn ich am Arbeiten bin, ich versuche da auch irgendwie nicht ständig da nochmal aufs Handy zu gucken, weil
ja, sollst ja arbeiten.
Du weißt ja auch nie, was dann eventuell da.
Ja. So ist das. Gut, aber jetzt wirklich das letzte Thema. Meine Güte, jetzt haben wir das letzte Thema. Intel deutet Wiedereinstieg in den Markt für Speicher an. Back to the roots, könnte man sagen. Weil, was viele gar nicht wissen, Intel wurde 1968 als Speicherhersteller gegründet und blieb bis in die 1980er Jahre in diesem Bereich aktiv oder tätig. Das ist richtig, aber es gab auch ein Comeback, nämlich im Jahre 2008. Da ist Intel nämlich in den SSD-Markt eingestiegen und das für eine relativ lange Zeit, nämlich bis zum Jahre 2021. Da wurde nämlich die SSD-Sparte an SK Hynix verkauft und da sind sie dann wieder aus dem Markt ausgestiegen. Dann wurden die Reste noch abverkauft. Also ich glaube, bis 23, 24 hat man noch Reste im Markt gesehen. Da wurden halt noch SSDs verkauft. Und dann war Intel nicht mehr in diesem Markt tätig. Jedenfalls nicht mehr unter der Marke Intel und logischerweise auch nicht mehr mit anderen Produkten. Und jetzt gab es eine schöne Aussage vom CEO, der so durchklingen lassen hat, naja, in den letzten Jahren war ja die Geschichte mit den SSDs und den ganzen Speicherprodukten immer so ein Hauen und Stechen und ein Preiskampf. Aber jetzt haben wir gemerkt, da kann man jetzt auch noch mal richtig Geld mit verdienen. Und wir werden jetzt wahrscheinlich den Markt wieder neu betreten. Tja.
Die Frage ist nur, wie lange wird es dauern, bis sie da wirklich Kapazitäten halt haben?
Mhm.
Und wie lange wird halt der Markt noch so bestehen, ja, weil wir hoffen ja alle, dass es nicht mehr allzu lange dauern wird. Und du hast ja auch nicht von heute auf morgen die Kapazitäten am Start, um da halt dann auch entsprechend zu verdienen. Und wie sieht es denn aus, wenn der Markt, auch wenn er nicht einbricht, aber wenn der Markt rückläufig ist und die
Preise sich wieder normalisiert?
Inwieweit macht das für dich halt dann noch Sinn, das Geld in die Kapazitäten investiert zu haben, wenn eventuell die Preise draußen am Markt nicht mehr das hergeben, was du zumindest mal kurzfristig haben müsstest, um die Investitionen wieder reinzuholen? Das ist halt die Frage, was sieht Intel oder von welcher Marktentwicklung geht Intel halt aus? Ja? Wie lange rechnen die noch mit diesen konstant hohen Preisen oder dass die Preise einfach wachsen? Ja? Dass der Markt nur eine Richtung kennt, das ist halt die Frage. Ja?
So ist es. Und im Moment ist man ja über jeden Hersteller froh, der wieder den Markt betritt und der zeitnah wieder aktiv wird.
Wir sind froh über jeden, der Kapazitäten an den Markt bringt. Ja, das war ja auch die Frage gerade in Richtung der großen drei, ja, die aktuell so im Prinzip ja 90% ausmachen, ja, oder fast 100% am Markt ausmachen. Ja, könnt ihr nicht die Kapazitäten ausbauen? Wo einmal die Argumentation ja ist, es dauert Jahre, ja, bis du halt Kapazitäten an den Markt bringen kannst. Plus, warum sollten wir uns unsere Margen kaputt machen?
Mhm.
Das ist ja das andere Argument. Scheiße für die Hersteller oder für den Markt generell. Aber klar, ja, mein Gott, warum sollte Samsung da jetzt nochmal irgendwie mehrere Produktionsstraßen aufbauen? Wie heißen sie nochmal?
Fabs bauen und so weiter, meinst du? Oder was?
Ja, ich habe jetzt die anderen Hersteller gemeint. Mir fallen jetzt die Namen gerade nicht ein, außer Samsung, die da momentan ja im Prinzip den Markt sich aufteilen. Aber wieso sollten die sich selbst ihre Margen kaputt machen?
Ja, und es gibt ja auch einige Hersteller, die den Markt nochmal verlassen haben. Ne? Ich meine, ich erinnere an, jetzt fällt mir auch der nächste Name nicht ein. Ja, toll. Micron hat, glaube ich, wer hat denn den Markt verlassen im SSD-Bereich vor kurzem, wo sich alle drüber aufgeregt haben? Crucial hat den SSD-Markt
Micron
verlassen.
Micron war das noch, genau.
Micron ist der Mutterkonzern.
Ja, Samsung, Micron.
Genau. Micron und eine Untermarke oder ein Branding von Micron ist ja Crucial gewesen und die haben halt den Markt verlassen der SSDs. Ja, da haben sie sich auch keine Freunde mitgemacht. Und das Problem ist natürlich auch, was ich sehe, wenn jetzt Intel in diesen Markt einsteigt und sich der Markt dann irgendwann wieder normalisieren wird, dann wird das wieder ein Branding sein oder eine Produktkategorie unter ganz, ganz vielen anderen. Und ob sie sich dann unter normalen Marktbedingungen mit ihrer Technologie noch behaupten können oder in der Zeit noch wieder so eine gute Reputation aufbauen können, das weiß ich nicht. Intel war zu der damaligen Zeit sehr beliebt und ich habe immer noch eine alte SSD rumliegen, die immer noch funktioniert, die legendäre X20. Die war sehr, sehr beliebt, auch im Serverbereich und auch im Businessbereich war das eine sehr beliebte SSD. Aber alles, was danach der X20 gekommen ist, das war relativ harmlos und belanglos. Und dann kam ja Samsung auf die Idee, aggressiv in den SSD-Markt einzusteigen. Die haben dann ja wirklich sehr viel gemacht und sind ja bis heute noch dominant in dem Markt, auch im Endkundenbereich, allein was ich sehe, was sie im externen Bereich am Start haben, du siehst sehr, 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 sehr viele externe Samsung-SSDs, die sehr, sehr weit verbreitet sind. Ja, und ob sich Intel da wieder behaupten kann dann, wenn der Markt normalisiert ist, das ist die andere Frage. Ja. Aber gut, wenn sie ja mit Prozessoren nicht mehr so dominieren, vielleicht können sie ja das dann irgendwann mit SSDs oder mit Speicher. Keine Ahnung, wir werden sehen.
Ja, vielleicht hätten sie dann auch nochmal Apple als Kunden.
Ja, zum Beispiel. Gut, dann sind wir doch durch mit den Themen, würde ich sagen.
Ja,
Gadget
würde ich auch sagen. Ja.
Gadget haben wir nicht. Ja, gut, dann machen wir es heute kurz und schmerzlos, weil es wird immer wärmer bei mir im Büro. Mittlerweile 29,4 Grad.
Ja, vor allem meldet sich mein Magen. Ich könnte langsam mal was essen heute.
Ja, das ist auch...
Also bei dem Wetter weiß ich auch wieder nicht was.
Obst, Gemüse, alles was kalt und kühl ist.
Ja, ich glaube Obst müsste ich auch erstmal wieder einkaufen gehen, ja.
Ich werde heute Kartoffelsalat essen, das ist kalt.
Ein paar Blaubeeren. Oh, wir haben Pflaumen aus dem eigenen Garten haben wir noch.
Sind die bei euch schon reif?
Ja.
Bei uns noch nicht so richtig, komischerweise. Mhm.
Und da muss ich auch sagen, da habe ich auch hier die letzten Wochen immer mal wieder Wasser drauf gekippt.
Mhm.
Weil der hat echt schön getragen das erste Jahr jetzt. Der ist ja noch relativ jung, der Baum.
Mhm.
Und der hat wirklich für die Größe hat er sehr schön getragen. Und da habe ich gedacht, okay, da kannst du auf jeden Fall mal Wasser dran werfen.
Ja, das ist halt das Einzige, was ich gegossen habe. Und unseren Pflaumenbaum, die restlichen Dinge habe ich wirklich nicht gegossen, muss ich sagen. Wir haben auch jetzt nicht viel Blumen oder irgendwas, also das ist wirklich
reduziert. Das Einzige war wirklich Obst, was wir hier im Garten gegossen haben.
Ja.
Also ich habe keinen Rasen gesprengt.
Ja, so. Oh Gottes Willen.
Ja, ein paar Blumen. Wir haben ja auch noch hier, meine Frau hat noch ein paar Blumen, also Töpfe und sowas, die haben wir noch gegossen. Aber ansonsten haben wir da auch nichts getan. Wie gesagt, die Johannisbeeren etc., was wir haben ja da ein bisschen was im Garten, das haben wir gegossen, ja, wenn wir dran gedacht haben. aber ansonsten.
Ich meine, mein Nachbar hat so angefangen, seine Hecke zu bewässern und das geht gar nicht. Weil wie lange willst du die Hecke auf der Länge bewässern, dass das überhaupt ankommt unten bei den Wurzeln? Das wäre ja eine wahnsinnige Ressourcenverschwendung, damit du die Hecke wieder aufpäppeln kannst. Also ich glaube, das ist sinnlos.
Nee, da musst du einiges an die da drauf werfen.
Ja.
Weil ansonsten macht es keinen Sinn und vor allem auch regelmäßig.
Ja, das ist.
Am besten halt täglich eine gewisse Menge halt draufhauen. Weil das, wie gesagt, einmal der Boden halt feucht bleibt.
Ja, ja.
Weil wenn du jetzt anfängst oder so, du musst da konstant Wasser draufkippen, damit der Boden erstmal wieder das aufnehmen kann. Du kannst da so viel Wasser drauf werfen. Das ist ja so trocken.
Das kannst du vergessen.
Wie gesagt, Grundwasser, hatte ich das mal erwähnt bei uns in der Firma.
Ja, ja, das
ist der Brunnen mit dem Wasserstand im Grundwasser ist so niedrig, ja. Du kommst ja auch von unten nicht, je nach, okay, kommt auf die Region jetzt drauf an, aber du kommst ja auch über das Grundwasser, so teilweise so tief können die Wurzeln gar nicht sein, ja, dass die sich irgendwie vernünftig Wasser aus dem Boden holen können.
Ja.
Deswegen müsstest du so viel draufkippen, dass. Ja.
So ist es. Das wäre unnötige Verschwendung von.
Unnötig ist die andere Frage, weil wenn die Hecke mal kaputt ist, ist sie kaputt, ja, aber.
Ja, ich.
Du musst halt ordentlich Wasser draufkippen, ja. Und ob du so viel Wasser irgendwie vorher aus der Luft holen konntest, ist halt die Frage.
Genau. Gut. Also, dann hören wir uns am nächsten Wochenende wieder.
Genau. Bis dann.
Bis dann. Mach's gut.
Viel Spaß.
Jo, tschüss.